in diesem Begriff Heimat steckt da irgendwie eine Idee davon drin, in Verhältnissen zu leben, in denen man nicht fremd ist, in denen man sich wohlfühlt, in denen man die Sprache, die Gerüche, die Bilder kennt, also ein Gefühl von Vertrautheit. Und deshalb würde ich sagen, das Bedürfnis nach Heimat ist erstmal überhaupt nicht Überraschendes, weil man natürlich als Mensch in Verhältnissen, wo einem nichts irritiert, nichts stört, einfacher zurechtkommt als in Verhältnissen, die einem irgendwie Fremdheit, Unvertrautheit, Schwierigkeiten mitteilen. Ne, und wenn man das mal ein bisschen weiter ausholt, würde man sagen wollen, naja, das in Reaktion auf die ganzen Dynamiken der letzten 20 Jahre, die man mit Begriffen wie Globalisierung, ökonomischer Wandel, technischer Wandel, Beschleunigung der Lebensverhältnisse beschreiben kann, sowas wie ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit aufkommt, das ist überhaupt nicht überraschend. Und das haben kluge Soziologen, wie zum Beispiel Manuel Castells, auch vor 20 Jahren schon vorausgesagt.
Also ist es ja schlussendlich was sehr Individuelles. Wenn ich über Heimat spreche, beziehungsweise denke an Heimat, wenn ich nicht dort bin, das ist ja eine Verortung räumlicherseits dann schlussendlich.
Ja, es ist eine Verortung räumlicherseits. Das Bedürfnis, und das ist ja bei allen Bedürfnissen so, wird ja immer dann relevant, wenn es abwesend ist. Ich habe nur dann Hunger, wenn ich nicht satt bin, sozusagen. Und ich sehe mich nur dann nach einer Heimat, wenn ich keine habe. Von daher ist, wenn so ein Bedürfnis virulent wird, heißt das erstmal, da ist was nicht befriedigt. Das ist klar. Individuell würde ich nicht sagen, weil individuell ist für den Soziologen ohnehin viel weniger, als man gemeinhin glaubt. Weil der Soziologe glaubte nun erstmal daran, das hat was mit Sozialität und nicht mit Individualität zu tun. Und wir suchen uns ja nicht aus, in welchen Verhältnissen wir aufgewachsen sind und was uns so ein Gefühl von Vertrautheit spiegelt. Das hat schon was zu tun mit den Orten, den Kontexten, in denen man, sagst du mal so, die prägenden Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht hat.
Was ja aber räumlich ein relativ kleiner Bereich ist. Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist ein kleiner Schwarzwaldort, mhm, und damit verbinde ich natürlich Gerüche, Erlebnisse, ja, meine ersten Schritte, meine Geschwister, Freunde etc. pp.
Dialekt
beispielsweise, Essen logischerweise, und aber natürlich auch ganz stark Gefühle.
Ja.
Das kann ich aber, wenn ich jetzt beispielsweise weg bin, im Ausland bin oder so, dann ist Heimat für mich nicht unbedingt dieser Ort, sondern dann ja auch ein räumlich größerer Bereich. Also naja, ist das ja durchaus irgendwie ein sehr schwammiger Begriff doch schlussendlich, oder?
Ja, also weil du natürlich, was du beschreibst, hast doch immer, du siehst das natürlich immer in Relation zu dem, was dir im Augenblick neu oder fremd erscheinen mag. Und du kannst das ja zweimal drehen. Das mit der Heimat hat ja auch seine Widersprüchlichkeit. Es gibt ja genau auch das Bedürfnis, der Heimat zu entfliehen, was Neues zu entdecken. Also neue Gerüche, neue Landschaften, neues Essen, neue Sprache. Das heißt, das Weggehen ist ja auch immer irgendwie eine Reaktion, oder nicht immer, aber manchmal eine Reaktion auf einen Überdruss mit quasi zu viel Heimat und die Sehnsucht nach was Neuem. Genau, wenn ich dann aber da bin, wo alles neu und anders ist, können Sehnsüchte nach der alten Heimat entstehen, und die entstehen ja oft auch. Ne? Oder ich kann mich, wenn man das mal so wenden will, neu beheimaten, also mich gewöhnen, mir Sachen aneignen, die mir eine Zeit lang fremd waren. Von daher ist es auch ein prozessuales Ding.
Es ist ja auch so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die dann im Ausland beispielsweise Traditionen aus ihrer Heimat ja dann wieder, also ich sage nur das Oktoberfest in den USA beispielsweise, was ja auch groß gefeiert wird.
Pflegen. Ja. Oder das Phänomen, was man mit vielen Deutschen zum Beispiel hat, die in die USA länger gehen, auswandern, die sehen sich nach dem deutschen Brot zurück. Nur mal sagen wir komisch, aber das heißt dann noch nicht nur, das ist ein Vertrautsam mit einem bestimmten Geschmack, das ist ein Vertrautsam mit bestimmten Gerüchen, und das appelliert an irgendwas. Das ist ja erstmal nicht gut oder schlecht, das ist erstmal so.
Und wenn dieser Begriff Heimat jetzt eben politisiert wird, dann passiert ja was. Also als ich gehört habe, dass aus dem Innenministerium jetzt auch ein Heimatmuseum, Ministerium werden soll, habe ich erstmal geschluckt, weil das für mich ein sehr... Ja, also den Touch von einer Zeit für mich hat, die ich eigentlich in Deutschland nicht wiederhaben möchte.
Ja, das ist richtig, und da gibt es auch, glaube ich, einen ziemlich guten Grund dafür. Wenn wir über Heimat ernsthaft reden, also wenn man mit Menschen darüber redet, was empfindest du als deine Heimat, dann sagt ja niemand Deutschland. Dann sagst du Schwarzwald, ich würde sagen Südpfalz, andere würden sagen Nordsee. Das heißt, das reagiert darauf, dass Deutschland als Nationalstaat extrem heterogen ist, eben was Dialekte betrifft, was Landschaften betrifft, was Ernährungsgewohnheiten betrifft, ne, sodass die emotionalen Bindungen, die im Heimatbegriff drinstecken, haben ja nichts mit Deutschland zu tun, sondern haben was mit Lokalität zu tun. Und wenn man jetzt auf die Idee kommt, und das ist ja das, sagen wir, das Böse in diesem Ministerium, ein nationales Heimatministerium aufzubauen, dann baut man irgendwie die Idee auf, Deutschland insgesamt ist irgendwas mit Heimat, und dann ist man sofort bei der Frage, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu.
Da kommt ja noch dazu, dass gar nicht klar ist, was jetzt eigentlich die Aufgabe sein soll, weil es ja einerseits um infrastrukturelle Ausbauten gehen soll etc. Das ist ja... Also ich meine, klar, mir wäre jetzt wichtig, dass im Schwarzwald gut ausgebaut wird, dir wäre es woanders wichtig. Das kann ja für einen Teil des Innenministeriums ja irgendwie...
Darum geht es aus meiner Sicht, glaube ich, nur nachrangig. Mhm. Dass man auf die Idee kam, diesen Begriff Heimatministerium ins Spiel zu bringen, ist doch erstmal eine rein symbolpolitische Aktion. Das heißt, man wollte genau an die Wähler am rechten Rand ein Signal setzen: Wir finden diese Vorstellung sozusagen, die das alles assoziiert im reaktionären Sinne. Und das heißt ja, nichts Fremdes, keine Unterschiedlichkeit, alle sind sich ähnlich, alle stimmen überein. Wir wollen die politisch aufgreifen. Das heißt, dieses Heimatministerium ist, glaube ich, erstmal primär ein symbolpolitischer Akt an potenzielle Wähler der AfD. Das heißt, ihr seid bei uns auch ganz gut aufgehoben. Also ihr braucht gar nicht AfD wählen, ihr könnt auch uns wählen. Und alles andere, was dann so jetzt im Augenblick diskutiert wird, sind ja Sachen, die haben mit Heimat nichts zu tun. Wenn es einen schnellen Internetanschluss in Schwarzwald gibt, ist es schön und gut. Ne? Das bindet ja aber keine Heimatgefühle, weil
da bin ich ja verbunden mit der Globalität, wenn es einen schnellen Internetzugang gibt. Also mein Gedanke ist auch immer irgendwie, dass... die Globalisierung vielen Menschen Angst macht und natürlich klar die Fluchtbewegungen, das sieht man ja auch immer wieder, auch in den politischen Wählerbewegungen, und dass deshalb dieser Begriff so, ja, ein Revival erlebt.
Ja, aber ich würde Folgendes sagen wollen: Der Heimatbegriff ist nicht per se ein reaktionärer Begriff. Er ist dann ein reaktionärer Begriff, wenn er quasi Ablehnung, Abwehr gegen alles signalisiert, was da nicht immer schon oder angeblich immer schon dazugehört hat. So. Ne, wenn man jetzt mal einen der großen Philosophen des Heimatbegriffs liest, nämlich Ernst Bloch, dann ist Heimat eine utopische Kategorie, also eine, die in die Zukunft weist und die Vorstellung von Verhältnissen transportiert, die weniger gewaltförmig sind, die weniger mit Zwängen zu tun haben, wo man sich mit seinen Bedürfnissen, seinen Interessen als Mensch stärker aufgehoben.
Also Identifikation quasi mit was auch immer dann in dem Augenblick.
Ja, aber mit dem Bedürfnis, die Gesellschaft, mein Leben funktioniert, sodass sie zu mir passt. Mhm. Also in der neueren Soziologie gibt es einen Kollegen, der spricht dann gerne von Resonanzverhältnissen. Mhm. Also der sagt, naja, ich fühle mich da wohl, wo die Dinge, die Objekte mir irgendwas bedeuten, mir irgendwas spiegeln. In dem Sinne kann man ja den Heimatbegriff durchaus auch kritisch wenden, quasi als Gegensbegriff, was die alten Marxisten Entfremdung nennen. Mhm. Entfremdete Verhältnisse sind Verhältnisse, wo die Dinge, die Mitmenschen mir nichts bedeuten, ich mich permanent gezwungen sehe, mich auf Dinge zu beziehen, die mich stören, ärgern oder die mir auch nur, einfach nur gleichgültig sind. Während wenn man dagegen mit Resonanz oder eben auch mit Heimat argumentiert, ist es das Bedürfnis, mich in einer Welt zurechtzufinden, die zu mir passt. Also man kann ihn da durchaus kritisch wenden, das ist jetzt zweifellos nicht die Absicht dieses Heimatministeriums, die entfremdete Arbeit abzuschaffen oder sonst irgendwas zu tun.
Es ist ja natürlich auch in Kombination mit einem der ersten Sätze, den Seehofer an die Welt geschickt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland, in Kombination mit diesem Heimatministerium, das sorgt ja natürlich logischerweise auch für die Irritation.
Ja, das ist ja dann genau das, wo ich sagen würde, da fängt nicht an, da ist man mittendrin in der ideologischen Stimmungsmache. Weil dass der Islam zu Deutschland gehört, ist soziologisch gesprochen eine unbestreitbare empirische Tatsache. Was er damit ja eigentlich transportiert, ist die Idee, ich will den Islam nicht als Teil der deutschen Gesellschaft akzeptieren. Das ist ja die Botschaft. Dass er da ist, das ist ja nicht die Frage sozusagen. Und das ist dann sozusagen die Botschaft, wer sich quasi gegen den Islam abgrenzt, wer sich islamkritische, islamfeindliche Positionen zu eigen macht, der gehört dazu. Und wer sich in irgendeiner Weise als Muslim definiert, gehört nicht zu unserer Heimat. Und da kommt das reaktionäre Moment her, weil natürlich klar ist, als ich in den, was weiß nicht, 60er Jahren in der Pfalz aufgewachsen bin, gab es dort keine Moscheen. Die kamen halt eben später sozusagen mit der Gastarbeitermigration und die gehören inzwischen dazu. Und dann will man denn wirklich ernsthaft zurück zu Verhältnissen, wo das, was Islam heißt, also Moscheen, Menschen muslimischen Glaubens, keinen Ort mehr haben in Deutschland. Das kann er ja gar nicht ernst meinen. Das meint er auch überhaupt gar nicht ernst.
Es ist sicher auch ein Stück Wahlkampf einfach. Bayerischer Wahlkampf.
Ja, das ist natürlich ein Stück bayerischer Wahlkampf, aber es ist auch eine ideologische Beschwörung, die dann immer ja auch inzwischen mit der Formel formuliert wird. Wir sind in einem Land mit einer christlichen Tradition oder manchmal auch christlich-jüdischen Tradition. Und da kann man sagen, das mit der christlichen Tradition, das stimmt zweifellos, aber im Guten wie im Bösen. Also so zu tun, als wäre die christliche Tradition eine rein positive, ist natürlich auch Geschichtsklitterung. Ich sage das mal einem blöden Beispiel. Wenn man jetzt das berühmt-berüchtigte Thema nimmt, Gleichheit von Männern und Frauen, das ist keine Erfindung des Christentums. Das Weib sei dem Manne untertan, steht in der Bibel. Und das, was man als Geschlechtergleichberechtigung beschreiben kann, ist nicht durch, sondern gegen das Christentum in Deutschland durchgesetzt worden. Das ist unzweifelhaft und eindeutig so. Jetzt so zu tun, als wäre das Christentum immer schon quasi der Vorläufer der Frauenemanzipation gewesen und der Islam wäre ganz anders, ist einfach falsch. Da sind sich Christentum und Islam sehr, sehr ähnlich. Da ist die christliche Tradition genauso problematisch wie Teile der muslimischen Tradition. Und dann kann man dann drüber reden, warum und wie das Christentum in Deutschland, wohlgemerkt nur in Deutschland, es vielleicht besser geschafft hat, sich den modernen Zeiten anzupassen als dominante Strömungen im Islam oder auch nicht. Aber so einfach kann man das Spiel nicht bauen. Und wenn man auf der Gewaltfrage ist, wer hat denn im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Kanonen gesegnet? Das waren die christlichen Priester. Das Christentum ist auch keine pazifistische Religion. Und darum ist so eine Formulierung ist auch nach beiden Seiten falsch, weil sie immer so tut, als wäre die christliche Tradition das, worauf wir uns quasi völlig unproblematisch berufen könnten. Dann vereinnahmt man noch das Judentum, ignoriert die ganzen Traditionen des christlichen Antisemitismus und tut so, als wäre der Islam das Problem. Und das ist sich die Welt allzu einfach gebastelt und das steht, finde ich, einem Bundesministerium nicht zu.
Jetzt schließt das ja alles eigentlich auch an so eine Diskussion an, die de Maizière eine Zeit vor der Wahl auch angestoßen hat mit seinen Leitgedanken zur Leitkultur, die er so wunderbar veröffentlicht hat, indem er ja auch schon Deutschland ist nicht Burka oder so in der Form diskutiert hat. Das sind ja alles eigentlich so Nebenschauplätze. Was würdest du denn jetzt sagen, auch als Soziologe, gibt es überhaupt sowas wie eine Leitkultur oder kann es eine Diskussion um sowas überhaupt geben oder würde das überhaupt helfen?
Das ist, finde ich, richtig schwierig, weil, also es ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Es ist, glaube ich, tatsächlich rechtfertiger an begründbar zu fragen, was in einer bestimmten Gesellschaft dominante Traditionen begründen soll, was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Und das wird ja auch permanent gemacht. Also zur Leitkultur in Deutschland gehört zu meinem Ärgernis zum Beispiel, dass es inzwischen als unschön gilt zu rauchen. So, das ist ein Element der deutschen Leitkultur, nicht nur der deutschen, in Frankreich ist es ähnlich, in der Schweiz zum Glück noch nicht sozusagen. Und da kann man ja an x Ecken und Enden darüber reden, was ist im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext quasi, was wird als akzeptabel und als anstrebenswert betrachtet und dann so zu tun, als würden sich die unterschiedlichen Gesellschaften, also sagen wir Nationalgesellschaften, nicht unterscheiden, ist empirischer Unsinn. Ich mache es nur an einem Beispiel. Zur deutschen dominanten Tradition gehört auch ein gewisses distanziertes Verhältnis zum Nationalismus. Also wir schicken unsere Kinder nicht einmal in die Woche in den Schulhof und lassen die vor der Flagge grüßen, was man in den USA selbstverständlich macht. Also das sind ja alles Debatten, die man führen kann. Die Gegenseite ist natürlich, dass die Idee, dass es gäbe sowas wie eine homogene Gesellschaft oder irgendwer hätte die Recht und die Macht von oben nach unten eine Leitkultur durchzusetzen, dass die natürlich nur fatal sein kann. Das heißt, es gibt dominante kulturelle Trends, die sich in Konflikten, in Auseinandersetzungen, in historischen Lernprozessen durchsetzen oder auch nicht. Und dann kann man zweifellos darüber diskutieren, wohlgemerkt, was finde ich gut, was finde ich schlecht, was finde ich tradierenswert, was finde ich ablehnenswert. Aber man kann nicht hingehen, sondern dass ein Minister sozusagen gesellschaftseinheitlich sagt, das ist jetzt unsere Leitkultur und liebe Menschen, ihr habt euch völlig dran zu halten. Ich mache es mal an einem ganz blöden Beispiel. In diesem de Maizière-Papier gibt es diesen Satz, wir geben uns die Hand. Als ich den gelesen habe, dachte ich, nee, mache ich eigentlich nicht so oft in meinem Alltag. Gute Freunde, die umarme ich eher. Hände schütteln ist unser formaler Akt, machen wir auch nochmal. Und wenn mir niemand nicht die Hand geben will, ist mir es auch ziemlich egal. Und das ist symptomatisch, weil dann so eine ganz spezifische Idee davon, was ist denn die hier geltende Tradition, auf einmal normativ gesetzt wird, als müssten wir uns jetzt ab morgen alle die Hand geben, sonst sind wir keine wirklichen Deutschen mehr.
Ja, mir hat eigentlich noch der Satz gefehlt, wie Deutschland riecht. Da hatte ich nach diesen Thesen drüber nachgedacht. Das war so ein bisschen.
Man hätte auch sagen können, wir essen Schweinefleisch oder wir saufen gerne Bier.
Ich glaube, in dem Interview hat er tatsächlich irgendwann mal auch auf das Schweinefleisch abgehoben.
Aber das ist, als politisch, das kann man sich irgendwie drüber lustig machen. Das ist, glaube ich, auch die einzig richtige Haltung dazu. Aber wenn man das ernst nehmen würde im Sinne, irgendein Ministerium deklariert jetzt, wie wir essen, trinken, uns begrüßen, das ist eine autoritäre Staatsvorstellung, wo ich sage, es geht den Herrn Minister nichts an, wie ich Mitmenschen begrüße, es geht denen auch nichts an, was ich esse, sondern es gefällt es die Freiheit meiner privaten Lebensführung.
Jetzt ist ja nur die Frage, zum einen wird ja immer angeführt, das Grundgesetz reicht aus, sozusagen als Katalog. Ich denke, dass das im Großen und Ganzen natürlich schon auch ausreicht, aber eben diese Kleinigkeiten so nicht beschreibt. Aber das sehe ich eigentlich auch eher als persönliche Freiheit an. Aber diese Diskussion ist natürlich immer noch im Raum.
Ja, aber das ist mir auch zu einfach. Weil dieses Grundgesetz ja nur dann funktioniert, solange die Leute mehrheitlich dran glauben, dass das, was da drin steht, irgendwie auch in Ordnung ist. Ne, das heißt sozusagen, die soziologische Einsicht heißt, alle wie auch immer gesetzlich verankerten Werte und Normen funktionieren nur dann und so lange, wie sie von den Leuten mit einiger Überzeugung mitgetragen haben. Das heißt, sagen, das ist das Grundgesetz, da steht alles drin, kann man ja vielleicht sagen, das reicht. Aber dann braucht es natürlich auch eine Erziehung und Sozialisation und Bildung, die den Leuten es als sinnvoll erscheinen lässt, dass niemand diskriminiert werden soll. Die Leute daran glauben lässt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind oder wo die mit der Idee der Würde des Individuums die Leute irgendwas anfangen können. Ich glaube, das Grundgesetz bietet tatsächlich einen Rahmen, mit dem man weitgehend gut leben kann. Aber es braucht natürlich auch gesellschaftliche Prozesse, die dazu Zustimmung erzeugen.
Also eigentlich die klassische Demokratieerziehung in Schule, wie sie eigentlich auch im Bildungsplan steht?
Ja, wobei ich das finde ich immer noch zu wichtig. Es braucht eine Alltagskultur, in denen bestimmte Ideen, wie sie im Grundgesetz dann stehen, als sinnvoll, als lebenswert, als begrüßenswert betrachtet werden. Nun, das sind die Schulen, sind eine Baustelle, aber die Schulen sind autoritäre Organisationen. Mit Demokratie in den Schulen ist es nicht so weit her. Und ob man in Schulen Demokratie lernen kann, wo dann alle wichtigen Entscheidungen wie Versetzungen, Bestrafungen, Noten undemokratisch getroffen werden, das ist nochmal eine ganz eigene Frage. Von daher würde ich sagen wollen, naja, das muss ich im Alltag, in den Familien, in den Freundeskreisen, in den Gemeinden und sonst wie entscheiden, was man dort irgendwie versteht über Gleichberechtigung, Mitbestimmung, Akzeptanz von anderen. Und die Schulen können da auch ein bisschen Beitrag zu leisten. Aber die würde ich nicht überschätzen.
Was wäre deine Idealvorstellung?
Wovon?
Na, wie man sowas umsetzen könnte. Also ist ja jetzt klar, die Familien etc. pp., aber so von alleine wird das ja nicht passieren.
Naja, also ich würde erst mal sagen, glücklicherweise sind da jetzt die so einen tendenziell reaktionären, autoritativen Begriff, nicht die wirkliche Mehrheit unter den Leuten. Von daher kann man, glaube ich, in vieler Hinsicht darauf vertrauen, sozusagen, dass der Alltag einem vieles beibringt, was man sich auch von Politikern nicht unbedingt gleich wieder ausreden lässt. Beim Thema Islam ist es anders. Nach den aktuellen Umsagen findet ja dieser Satz, der Islam gehörte nicht zu Deutschland, bei 3/4 Zustimmung. da braucht es dringend, also wirklich tatsächlich dringend eine gesellschaftliche Aufklärung zur Frage, was heißt denn jetzt Religionsfreiheit wirklich? Da braucht es dringend auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit den eigenen religiösen Traditionen. Da braucht es dringend auch eine Debatte um die Frage, welche Vorherrschaftsansprüche denn sozusagen von welchen Religionen warum und wie angemeldet werden. Da hilft nichts anderes als eine offene, aber eine nüchterne, eine aufgeklärte, eine informierte Auseinandersetzung. Und das Allerschädlichste sind solche, aus meiner Sicht wirklich blödsinnigen, vereindeutigten, polemischen Positionierungen, die nichts anderes machen, als Ängste und Stimmungslagen anheizen.